Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Hallo liebe alle, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Digitale Provinz Podcast. Ich sitze hier heute digital zusammen mit Ute Schulze. Ute macht ganz, ganz, ganz viel im Bereich Social Media und ist die Hashtag Social Media Gedönstante nämlich. Und ich würde einfach mal ganz direkt einsteigen und fragen, liebe Ute, wie wird man denn Social Media Gedönstante?
Hallo, liebe Susanne erstmal, schön dich zu hören. Ja, wie wird man Social Media Gedönstante? Also ich bin in der Tat ja mittlerweile in den sozialen Netzwerken unter diesem Hashtag recht bekannt, also man findet mich darunter. Ich habe den ganz bewusst gewählt. Zum einen bin ich ja gebürtige Rheinländerin und hier im Rheinland sagt man zu allem Gedöns. Das ist ein liebevoller Begriff, den man im Grunde genommen nicht näher bezeichnen möchte oder kann. Das heißt also, Gedöns ist, kann viel beinhalten. Das ist einfach ein liebevoller Begriff von einer vielfältigen Arbeit oder einer vielfältigen Sache oder was auch immer. Und deshalb habe ich diesen Begriff gewählt. Was ich damit mache, ist im Grunde genommen recht einfach erklärt. Ich unterstütze soziale Organisationen und Sozialunternehmen in Social Media sichtbar und erlebbar zu sein. Das ist das Besondere daran. Ich habe für mich diesen Begriff Community Living gefunden als Begriff für das, was ich tue. Die meisten werden nur Social Media Management oder Community Management kennen. Und ich nenne das Community Living, weil ich damit etwas ganz Besonderes ausdrücken will. Vielleicht zur Erklärung, was Community für mich bedeutet, also für mich ganz persönlich und wie ich damit arbeite. Also die meisten verwechseln zum Beispiel einen Community-Aufbau oder das Community-Management mit dem Befüttern von Zielgruppen. Also wirklich tatsächlich nur das reine Posten. Und Community-Living ist weitaus mehr. Community-Living bedeutet mehr Lebendigkeit im Miteinander und beinhaltet halt Interaktion, Informationsaustausch und ein Geben und Nehmen. Und zur Begriffsdefinition von Community. Community ist für mich das, was entsteht, wenn Themen Menschen berühren und miteinander verbinden. Also das heißt, es geht für mich immer mehr um die Verbundenheit als nur um die Verbindung.
Und das alles im digitalen Bereich, oder?
Richtig, also im analogen als auch im digitalen Bereich. Also ich bin auch analog ehrenamtlich tätig sozusagen oder engagiert. Ich nehme ja lieber den oder häufiger den Begriff Engagement und engagiert. Das heißt, ich bin auch analog engagiert in der Nachbarschaftshilfe im Normalfall. Das können wir ja gleich nochmal erörtern, warum ich sage im Normalfall. Und genauso eben digital. Das heißt, ich versuche das, was ich im analogen lebe, als Verbundenheit auch im Digitalen hinzubekommen.
Also würdest du sagen, dass die oft benutzte Trennung von ich mache das und das im digitalen Bereich und aber im analogen oder im Anführungszeichen realen Leben mache ich aber eigentlich das und das, die zerfließt für dich, oder?
Richtig. Also für mich sind das sind da keine Grenzen. Es gibt ja viele Menschen, die, wenn sie von Social Media erzählen oder von dem, dass sie irgendwie online sind, dann, wenn sie vom analogen Leben erzählen, auf einmal sagen, ja, im realen Leben. Und dann unterbreche ich sie meistens und sage, es ist doch beides das reale Leben. Auch das Digitale, also wenn du online in Social Media kommunizierst, du lebst doch darin. Also es ist genauso dein reales Leben. Es gibt halt ein Online-Leben und ein Offline-Leben vielleicht oder ein digitales und ein analoges. Aber ich glaube nicht, dass wir es unterscheiden sollten zwischen echtem Leben oder realen Leben und Online-Leben. Also das ist mir ein bisschen zu heftig. Das hieß ja, dass digital nicht erlebbar wäre.
Ja, in der Schlussfolgerung auf jeden Fall. Ich bin da auch ganz bei dir. Ich glaube, dass die Grenzen auch immer weiter auflockern und sich Digitales und Analoges auch weiter vermischt, was ja auch viele neue Chancen hervorbringt. Und in deinem Fall ist es ja auch das digitale Ehrenamt, was ich eine ziemlich spannende Sache finde. Magst du ein bisschen erklären, was du darunter verstehst?
Gerne. Also digitales Ehrenamt kann vieles sein. So wie ich es umsetze, beinhaltet es eben das Community Living. Also eben, ich sage jetzt mal einfach gesagt, Social Media und Community Management und eben Community Living, so wie ich es gerade erklärt habe. Das übe ich aus, unter anderem für Helptiers. Das ist ein Sozialunternehmen, die entwickeln Engagementplattformen als Software as a Service und bieten darüber hinaus Workshops an rund um die Digitalisierung. Also wie aktiviert eine Organisation am besten Menschen, die Welt gemeinsam zu bewegen. Also so drücken wir das aus. Zum anderen mache ich das auch für Bonn im Wandel. Das ist ein Transition-Netzwerk hier in Bonn, die also im Grunde genommen dazu beitragen, dass Bonn sich wandelt, also hin zu mehr Gemeinschaft und zu mehr Gemeinwohl vor allen Dingen. Und das mache ich als digitales Ehrenamt. Es gibt aber auch ganz viele andere Möglichkeiten, sich zu engagieren. Also ich kann zum Beispiel auch Unterstützung geben beim Erstellen von Inhalten. Ja, ich kann Unterstützung geben beim Storytelling, um Ehrenamtliche erstmal zu gewinnen. Also sprich dann für Organisationen ein Storytelling auf Engagementplattformen vorzubereiten. Ja, ich kann zum Beispiel auch, was viele vergessen, bei Hackathons Unterstützung geben. Na, also ein Hackathon ist ja im Grunde genommen dass man gemeinsam nach einer Lösung sucht, sie findet und im Prinzip einen Prototypen entwickelt gemeinsam, den man dann ausprobieren kann. Diese Problemstellung kann ein Produkt sein, diese Problemstellung kann aber auch eine Dienstleistung sein. Sie kann aber auch zum Beispiel so etwas sein wie jetzt zu Zeiten von Corona in den Seniorenheimen können die Menschen sich nicht mehr austauschen, weil der Besuch nicht dahin darf. Und ich könnte jetzt zum Beispiel das als in einem Hackathon als Problemstellung reingeben. Wie kriegen wir das gelöst, dass die Bewohner doch irgendwie in Kontakt mit ihren Angehörigen kommen? Und dann kommt als Lösungsansatz so etwas raus, wie die halt in den Niederlanden gestartet haben. Die haben dann quasi so eine Art Container mit einer Plexiglasscheibe und einem Telefon aufgebaut, sodass es möglich war, in diesem Container mit den Angehörigen, wie man das so aus dem Knast kennt, sozusagen.
Ja, ich weiß jetzt nicht sagen, aber ja.
Ja, ja. Also aus dem Gefängnis kennt, aus dem Knast, dass man dann miteinander kommunizieren kann. Aber man sieht sich und man hört sich. Ja? Es ist also doch sehr persönlich und eben analog, nicht digital. Ne? Das wäre zum Beispiel etwas, was man bei einem Hackathon entwickeln kann. Das Paradebeispiel von so einem Hackathon war Wir versus Virus,
genau,
der zuletzt stattgefunden hat. Da sind über 40.000 Menschen digital zusammengekommen und haben auch über agile Arbeit, also über digitale Tools, miteinander Kontakt aufnehmen können und in kleineren Teams solche Lösungsentwicklungen gemeinsam gestalten können. Dann gab es den Care Hackt Corona, der war also von den Paritätischen und von der Caritas zusammen und vielen, vielen anderen Sozialarbeitern als auch Menschen, die im Projektmanagement arbeiten oder digital unterwegs sind. Die haben sich alle zusammen bei Care Hackt Corona verschiedenen Problemstellungen gewidmet und haben entsprechende Lösungen entwickelt. Und jetzt der letzte war im Grunde genommen europaweit dann EU versus Virus, also dann europaweit das Lösungen Problemstellung rund um den Coronavirus oder das Coronavirus gefunden wurden oder gefunden werden. Also das heißt, das wäre auch ein digitales Ehrenamt für so eine Organisation, so ein Hackathon mitzugestalten. Auch als Coach oder Coach der Coaches zum Beispiel, um solche Teams zu leiten. Ja, das ist, oder so ein Projektmanagement damit reinzubringen und darauf zu achten, dass das auch strukturiert umgesetzt wird, was da zusammen erörtert wird. Das ist zum Beispiel auch ein digitales Ehrenamt. Also ich kann auch Unterstützung geben bei der Erstellung von Umfragen. Also wenn so eine Organisation zum Beispiel gerne mal eine Umfrage machen würde, weiß aber nicht, wie es geht, weil sie sich da gar nicht so bewandert fühlen mit diesen Tools, kann ich das auch anbieten. Ja, beziehungsweise die Organisation kann anbieten, wenn das deine Fähigkeit ist, solche Umfragen zu erstellen, dann bist du hier bei uns genau richtig. Ja, erstell uns, zeig uns, wie wir Umfragen erstellen oder mach das mit uns. Also auch das ist digitales Ehrenamt. Oder einfach nur eine profane Datenpflege. Ja, auch das ist digitales Ehrenamt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein super spannender Ansatz, auch dass man eben Hackathons als Ehrenamt sehen kann. Und ich würde da auch voll mitgehen. Was würdest du denn KritikerInnen sagen, die dann kommen mit, naja, okay, dann machst du eben den Social-Media-Auftritt, aber ich mache wirklich was, also in Anführungszeichen natürlich wirklich was. Ich gehe irgendwo hin und lese zum Beispiel im SeniorInnenheim vor etc. Und die dann sagen, naja, das Digital-Ehrenamt ist ja schon nochmal eine leichte Form von Ehrenamt.
Im Prinzip erleben wir es ja gerade selber. Also ich glaube, die Antwort bekommen wir ja gerade. Oder jetzt gibt es langsam Lockerungen rund um diesen Lockdown zum Coronavirus. Aber wir erleben ja gerade, dass das Analoge manchmal an seine Grenzen kommt. Und dann ist es wichtig, nicht ein Entweder-Oder-Denken aufzusetzen, sondern ein Sowohl-als-auch. Oder ich spreche immer gerne von Vielfalt und Ergänzung, ja, anstatt Entweder-Oder. Das heißt also, das analoge Ehrenamt schließt ja das digitale Ehrenamt nicht aus, sondern das digitale Ehrenamt ergänzt das analoge Ehrenamt oder macht es sogar erst möglich, ja, weil sich digital die Menschen zusammenfinden. Und dann im Analogen etwas umsetzen oder ins Handeln kommen, wie man das so schön sagt.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, das halt zusammenzudenken und das ergänzen zu denken und nicht immer solche Pole aufzumachen, so das kann nur das sein und das kann nur das sein. Ich glaube, dass wir auch so nur gerade jetzt weiterkommen.
Das ist richtig. Also wirklich auch auszuprobieren. Ne? Auch die Gesellschaft kann sich da ausprobieren, was digital geht. Und da geht eine Menge. Und was auch das Verbindende ist zwischen dem analogen Ehrenamt und dem digitalen Ehrenamt oder Engagement, beides baut auf Freiwilligkeit auf. Das heißt also, es braucht eine gemeinsame Haltung. Es braucht Vertrauen, es braucht Verantwortung und auch Verbindlichkeit. Ja? Also ich bin zu dieser Art von Arbeit gekommen. Und ich nenne es wirklich ganz bewusst Arbeit, weil ich unterteile zwischen Arbeit, die umfasst im Prinzip alles, und Erwerbsarbeit, also Arbeit, die meinem Lebensunterhalt dient. So. Und ich komme aus der New Work-Bewegung. Da habt ihr vor kurzem ja ein Interview mit der Inga Höldmann auch zugeführt.
Richtig.
Bei Digitale Provinz.
Genau.
Und in dieser New Work-Bewegung ist die Haltung ganz wichtig. Und da gibt es einen Satz von dem Begründer dieser Bewegung, das ist der Friedtjof Bergmann, der ist Philosoph und macht auch noch irgendwas Richtung Sozial. Mir fällt es jetzt nicht ein. Also er ist auf jeden Fall auch Philosoph und er hat in den 80er Jahren in Detroit, also einer Autostadt, als die Arbeiter ihre Arbeit an den Fließbändern verloren haben, beziehungsweise also an die Fließbänder verloren haben, hat er ein neues Zentrum der Arbeit gegründet und wollte mit den Menschen zusammen herausfinden, wenn sie eben nicht mehr ihre komplette Zeit mit der Erwerbsarbeit verbringen, was für sie denn dann Arbeit ist, und hat das versucht zu definieren und herauszuarbeiten. Und dabei kam ein sehr, sehr schöner Satz heraus: Arbeit, die ich wirklich, wirklich will. Und die kann eben auch Engagement und Ehrenamt sein. Das ist also ein Teil dessen, was ich als Arbeit leiste in meinem Leben, dass das eben auch Arbeit sein sollte, die ich wirklich, wirklich will. Und das ist diese Freiwilligkeit bei Ehrenamt und Engagement. Und ich denke, Es gibt eben auch Unterschiede, wie soziale Organisationen, soziale Unternehmen und Engagierte zusammenfinden. Deshalb ist es zum Beispiel so bei uns, bei Helptiers, dass wir eine Seite auch haben, wo wir alle Engagementplattformen zeigen, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Mhm. Und damit diese Vielfalt von Engagementplattformen sichtbar machen und auch erlebbar machen. Und wenn man sich dann mal anschaut, es gibt viele Menschen, die denken, wir müssen alles immer groß sehen. Also eine Lösung für alles.
Ja.
Und ich glaube, das stößt immer wieder an die gleichen Grenzen. Und die größte Hürde oder das, was es eigentlich zunichte macht, dass es eine Lösung für alles ist, ist die Vielfalt. Die Vielfalt in der Natur, die Vielfalt bei uns Menschen, die Vielfalt von Organisationen, die Vielfalt von sozialem Verhalten, die Vielfalt von Engagement. Das heißt, Vielfalt ist ein Riesenthema. Und deshalb sollte es auch immer beachtet werden. Also nicht hinkommen immer nach dem ja eine Lösung für alle, sondern wirklich hinzugucken. Vielfalt bedeutet, ich kann mich mehr auf das Individuum und mehr auf das individuelle Bedürfnis einstellen. Und jede Plattform bietet deshalb auch ein bisschen was anderes für die Engagierten als auch für die Organisation selbst. Und bei Helptiers ist es zum Beispiel so, dass wir den Weg gewählt haben, über Teilaufgaben zu gehen. Das heißt also wir sagen nicht nur, Organisation X braucht Ehrenamtler, hast du Lust, dort tätig zu werden, wie das manche Engagementplattformen machen, sondern wir haben ein spezielles Projekt, also zum Beispiel einen Tag der offenen Tür ist das Projekt. Und für diesen Tag der offenen Tür brauchen wir zwei Personen, die den Stand aufbauen. Zwei Personen, die den Stand wieder abbauen, zu einem späteren Zeitpunkt. Also sprich, da ist genau definiert, wie viele Personen brauchen wir, was sollen die tun und in welches Zeitfenster braucht das. Ja? Und das heißt, das Ganze ist formuliert als Angebot. Also das heißt, wir bieten dir an, am Tag der offenen Tür bei uns mitzuhelfen, indem du den Stand aufbaust. Bist du ein kräftiger Bursche oder bist du eine kräftige Frau? Komm her, pack mit an und mach das mit uns. Und das heißt, da kann jeder sofort über so kleine Teilaufgaben in die Projekte reinkommen. Und oft ist es so, dass das nur die erste Hürde ist. Also eine niederschwellige Möglichkeit, mit einem Engagierten überhaupt erstmal oder mit einer Engagierten in einen Kontakt zu kommen. Und da haben sich schon die tollsten Sachen draus entwickelt. Also es gab eine Frau, die hat an so einem Infostand die Flyer verteilt und ein bisschen was erzählt zu so einem Verein, der nennt sich Krass e.V. in Düsseldorf, also die bringen Kultur und Kunst Kindern näher, die normalerweise den Zugang dazu nicht haben, aus finanziell schwacheren Familien zum Beispiel. Und da sorgen die halt dafür, dass mit so einem Kunstmobil oder verschiedenen Kunstaktionen allen Kindern ermöglicht wird, Kunst zu erleben. Und die hatten so einen Infostand und da ist also eine Engagierte, die schon lange diesen Verein beobachtet hat im Internet, auf der Webseite war, hat auf einmal dieses Projekt gefunden bei Helptiers und hat angefangen mit diesem Stand. Also hat gesagt, das kann ich. Ne? Also an so einem Stand und Infomaterial verteilen, nett lächeln und irgendwie ein bisschen was dazu sagen, kann ich, mache ich. Ist nicht lange, gucke ich erstmal. Dann war die so begeistert und hat natürlich auch vor Ort andere dieser Organisation, dieses Vereins kennengelernt. Und du wirst es nicht glauben, nach geraumer Zeit hat sie jetzt für viele, viele Jahre die gesamte Ehrenamtskoordination für diesen Verein übernommen. Also das ist zum Beispiel so eine Erfolgsgeschichte, so eine Heldengeschichte, die wir gerne erzählen. Und das zeigt, dass es eben oft erstmal ein Angebot braucht, was so klar ist und auch so einfach ist, dass der oder diejenige, die sich dann angesprochen fühlt, dann auch sofort sagt, mache ich. Ja, also es ist, ich muss nicht erst was dafür lernen, sondern das kann ich. Also sie kann das selber oder er kann das selber checken, ob diese Fähigkeit da ist oder nicht. Und das ist das Besondere zum Beispiel an Helptiers, was Helptiers macht.
Ja, ich musste, also erstmal super schöne Geschichte und kann ich mir total gut vorstellen, dass man durch so ganz kleine Schritte halt merkt, okay, hier bin ich richtig und hier kann ich mich so richtig einbringen. Und ich musste gerade an das Prinzip von agiler Arbeit denken oder generell von Agilität. Würdest du sagen, dass das eure Arbeit auch stark beeinflusst?
Auf jeden Fall. Also sowohl natürlich in dem Engagementportal oder der Engagementplattform selbst über diese Art und Weise, wie wir das umsetzen, und auch bei Helptiers selbst. Also wir sind bei Helptiers eine wirklich bunte Mischung aus Engagierten und Honorarkräften und vielleicht auch irgendwann Angestellten. Mhm. Aber im Moment sind es halt Engagierte, die einfach so helfen und unterstützen, und auch Honorarkräfte, die das also auf Honorarbasis machen. Das heißt, wir sind wirklich eine wilde Mischung. Und wir sind wirklich ein komplett virtuell arbeitendes Team. Also wir sind ein virtuelles Team. Das heißt, manchmal sehen wir uns wirklich nur einmal im Jahr.
Und oh, wow, okay.
Und die Teammitglieder oder die jeder, der Teil dieses Teams ist, ist auch manchmal weg, ja, zeitweise ganz weg, mhm, oder kommt dann wieder. Das heißt also, wir haben auch da immer wieder einen Wechsel und eine Flexibilität, weil Engagement und Ehrenamt ist ja nun mal Freiwilligkeit. Und deshalb kann es eben auch passieren, dass die auf einmal weg sind, weil sie vielleicht ein gutes Jobangebot bekommen und irgendwo mehr arbeiten müssen oder doch irgendwie etwas in ihrem privaten, persönlichen Leben passiert, was ihnen nicht mehr möglich macht, diese Lebenszeit für uns, für Helptiers, einzubringen. Und wir arbeiten komplett als virtuelles Team die ganze Zeit schon. Das heißt also nicht erst seit Corona, sondern wir praktizieren das komplett, dass also wirklich jeder digital bei uns mitarbeiten kann.
Und also seid ihr komplett remote?
Wir sind komplett remote.
Ja. Okay.
Genau. Ah, ja. Das heißt, wir nutzen auch verschiedene Tools, also um agil arbeiten zu können. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel über einen Messenger, über Slack, weil wir da über Kategorien wirklich selbstbestimmt und eigenverantwortlich und selbstorganisiert auch arbeiten können. Wir haben auch ein Projektmanagement-Tool, das ist Trello. Wenn wir so mehr in die Tiefe gehen, das meiste kriegen wir über Slack geklärt und haben dann alle Zugriff auf Google Drive zum Beispiel, wo wir dann unsere Dateien ablegen und wo wir auch gemeinsam an Dokumenten arbeiten können. Und wir haben also wirklich, jeder hat auf das Zugriff, was er braucht. Und wenn irgendwo mal jemand vergessen wird, wird das angemerkt und dann kriegt er gleich einen Zugang und dann kann er da oder da mitwirken. Also das heißt, jeder kann sich auch für sich ganz selbstbestimmt aussuchen, in welchen Kategorien er mitarbeiten will, in welchen Bereichen. Ob er jetzt mit Social Media und auch die ganze Vorarbeit in der Content-Erstellung mit unterstützen möchte oder ob er oder sie mit programmiert oder entwickelt. Oder ob er oder sie im Vertrieb mithelfen möchte, oder zum Beispiel beim Newsletter. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Arbeiten und wir kommen zusammen mit unseren Fähigkeiten und das Gemeinsame ist die Haltung. Also die ist einfach wichtig.
Also wenn ich das kurz zusammenfasse, du arbeitest digital und du lebst auch digital und man merkt, dass du so richtig ja auch dafür brennst. Und da frage ich mich natürlich, woher kommt diese Leidenschaft für das Digitale? Hattest du das schon immer oder gab es irgendwie einen Moment in deinem Leben, wo du dachtest, okay, ich sehe da meine Zukunft? Social Media Gedönstante, hier bin ich.
Ja, sagen wir mal so, ich glaube, dieser Beruf oder diese Berufung hat mich gefunden und ich habe sie gefunden. Also das war eine Aneinanderreihung von Zufällen, von Schicksal, also nenn es, wie du willst. Es ist eigentlich egal, wie man es nennt. Ich habe das nicht gesucht und ich habe es trotzdem gefunden. Und es hat mich gefunden. Ich habe früher, also so der rote Faden, ich habe früher 30 Jahre in Vertrieb und im Verkauf gearbeitet. Dann bin ich 2013 das erste Mal in meinem Leben schwer krank geworden und hatte also Probleme mit dem Magen ganz heftig, mhm, und mit der Bauchspeicheldrüse und wurde wirklich 2 Jahre lang nicht gesund. Und immer wenn es mir ein bisschen besser ging, habe ich mir im Prinzip selbst gesagt, okay, dann kann ich ja bald wieder anfangen zu arbeiten und wieder zurück zu meinem alten Leben, ne? Also in Vertrieb und Verkauf arbeiten. Das war bis dahin mein roter Faden in meinem Leben. Und ja, jedes Mal dann, wenn ich dann mir das gesagt habe, fiel ich wieder zurück. Also ging es mir wieder schlechter. Und dann habe ich 2015, also nach 2 Jahren Krankheit, den Entschluss getroffen, mir selbst ein Rezept auszustellen. Nämlich tatsächlich mal wegzukommen von dem, was ich kannte und was ich konnte. Also weil ich komme aus einem Leben Vertrieb und Verkauf, wer sich da vielleicht nicht so mit auskennt, das ist sehr zahlengesteuert, sehr zielorientiert und sehr leistungsorientiert. Und daraus wollte ich raus. Ich merkte, da scheint irgendein Druck zu sein, der mir auf den Magen geschlagen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nehme ich mir den. So, das heißt, ich habe mir ein Rezept ausgestellt, darauf stand Ziellosigkeit, Orientierungslosigkeit und Freiheit. Und habe gesagt, das wende ich ab heute auf mein komplettes Leben an. Was brauche ich dafür? Und dann war die erste klare Entscheidung, dafür brauche ich Unabhängigkeit, auch finanzielle Unabhängigkeit, um mir selbst den Druck zu nehmen. Das heißt, mich nicht von sozialen Leistungen des Staates abhängig zu machen, aber eben auch nicht von einem Job, der mich zusätzlich irgendwie fordert, sondern ich wollte ja ganz mich da hineinfallen lassen. Also habe ich einen Teil meiner Altersvorsorge aufgelöst und habe mir ausgerechnet, damit kann ich 2 bis 2,5 Jahre überstehen, ohne Einnahmen. Und mich selbst auch Krankenversicherung und alles. Und habe mir ausgerechnet, das geht so und so lange gut, wenn ich mich auf das Wesentliche konzentriere. Und dann sind 2 Dinge passiert. Das eine war, ich habe angefangen, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also auch, was meine Bedürfnisse angeht, wofür ich also Geld, Mittel brauche. Das heißt, ich habe mich eigentlich aus mir selbst heraus minimalisiert. Und das zweite war, etwas zu tun, was ich wirklich, wirklich will. Da sind wir bei Fridtjof Bergmann. Und so habe ich ihn gefunden und seine Aussagen und die New Work-Bewegung gefunden. Und dann habe ich im Grunde genommen, ich bin ins Bett gegangen, wenn ich müde war, und aufgestanden, wenn ich ausgeschlafen war. Ja? Und ich wusste, wenn ich aufgewacht bin, nicht, was der Tag mir bringt. Ich habe keinen Plan gehabt. Und das war immer die Voraussetzung. Ziellosigkeit, Orientierungslosigkeit, Freiheit. Und witzigerweise würde man jetzt denken, ich hätte mich ja auch den ganzen Tag einfach nur auf die faule Haut legen können, auf Deutsch gesagt, und irgendwo in die Hängematte, hätte ich machen können. War aber anscheinend nicht mein Antrieb. Mein Antrieb war, ich habe auf einmal angefangen, ein Netzwerk aufzubauen. Also ich habe mich bei Twitter angemeldet und bin da auf einmal irgendwie losgestartet und hab Dinge gezwitschert und hab mir eine Community aufgebaut, ohne es zu wollen und ohne es zu merken. Auf einmal konnte ich das gut. Ja, also auf einmal merkte ich, mein Gott, ich kann mit Sprache gut umgehen. Ich kann das gut auf den Punkt bringen und in kleinen Tweets formulieren. Und so finden sich Menschen über Themen und Haltungen zusammen. Und ich habe das erste Mal tatsächlich verstanden, also relativ spät, weil jetzt Facebook gibt's ja schon wesentlich länger. Ja. Aber ich habe relativ spät für mich entdeckt, dass es eben nicht um diese Verbindung geht, sondern dass es um diese Verbundenheit geht und was das mit den Menschen macht, wenn man auf sie eingeht und wenn man miteinander in diesen Themen unterwegs ist und dadurch diese Verbundenheit auch digital entsteht. Und das hat mich angefixt. Also das hat mich wirklich angezündet und das brennt bis heute. Also das ist etwas, was mich absolut nicht loslässt, ist tatsächlich zu spüren. Also ich erlebe jeden Tag und in jedem Moment, in dem ich analog wie digital bin, Verbundenheit mit ganz vielen Menschen. Und das ist etwas ganz Wundervolles. Das ist ein großes Glück.
Auf jeden Fall. Und eigentlich dafür ist das Internet ja auch ein bisschen gedacht, dass man Verbundenheit zu Menschen hat oder aufbauen kann, die ja vielleicht nicht um die Ecke wohnen, sondern die ja auch manchmal in ganz entfernten Städten sind. Und das ermöglicht, also das Internet ist ja auch ein Tool, was uns das einfach ermöglicht, so eine Verbundenheit aufzubauen. Jetzt hast du natürlich dein ganz besonderes Rezept gehabt. Ziellosigkeit, was war es noch? Ziellosigkeit?
Orientierungslosigkeit.
Genau.
Orientierungslosigkeit und Freiheit.
Freiheit. Genau. Was würdest du denn sagen, wie können unsere HörerInnen das vielleicht für sich auch umsetzen, wenn sie jetzt Angst haben, den großen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich traue mich jetzt nicht, den Job sofort zu wechseln, sondern wie kann das im Kleinen beginnen?
Also ich sage immer so, wählt nicht meinen Weg, weil es ist mein Weg. Und ich glaube, der erste Punkt ist, ganz bei sich zu bleiben. Also wirklich auch aus dem Vergleich herauszukommen. Mhm. Und das Zweite ist, wenn ich dann irgendwie spüre, ja, ich fange an, auf meinem Weg zu sein. Vielleicht bin ich es ja sogar schon. Ne? Es muss ja nicht so eine so eine Differenz dazwischen sein. Also die ist es ja jetzt bei mir auch nicht. Also was im Vertrieb und Verkauf auch ganz wichtig war, war die Kommunikation und die Verbundenheit, ja, mit den Kunden und mit dem Unternehmen, für das ich tätig war. Also von daher habe ich mich ja nicht weit aus meinen Fähigkeiten heraus entfernt oder weg davon entfernt, sondern ich habe sie anders entwickelt und wahrgenommen und den Fokus vielleicht etwas anders gesetzt. Aber ich denke mal, wichtig ist, den eigenen Weg zu finden und dafür bereit zu sein. Also ich habe mal so einen schönen Spruch gesagt, hört endlich auf, nach dem richtigen Weg zu suchen und seid bereit, euren eigenen Weg zu finden. Mhm. Das ist etwas anderes, bereit zu sein, zu finden, als zu suchen. Ja, weil mit Suchen verbinde ich auch immer etwas, eine Zielorientierung. Das ist nämlich das Zweite. Also wirklich mal zu versuchen zumindest, mit weniger Zielen zu arbeiten und mit weniger Zielorientierung. Ich weiß, ich hau da in jede Kerbe und in jede Magengrube von jedem Coach, ja, und von allen möglichen Leuten, Beratern, die irgendwie immer sagen, wir brauchen Ziele, damit wir wissen, wo es hingeht. Und ich glaube, dass wir als Mensch und als Menschheit sehr viel eingebüßt und verloren haben durch diese Zielorientierung, nämlich die Intuition und das klare Bedürfnis, also das Intrinsische aus uns, also wirklich dieses Wollen. Ja, also ich mache etwas, weil ich es will und nicht, um etwas zu erzielen. Deswegen nenne ich meinen Weg auch gerne meine Reise vom Umzu ins Weil. Ja, weil ich die Dinge nur noch tue, weil ich sie tun will. Weil ich eine besondere, ja fast schon wie so eine magnetische Anziehung habe, das zu tun. Und das ist nicht das Ziel, sondern ich arbeite höchstens über eine Ergebnisorientierung. Hm. Das heißt, alles, was ich tue, hat ja ein Ergebnis. Ja, also irgendwas kommt dabei raus. Ja. Und wenn ich etwas tun will, weil ich davon überzeugt bin und begeistert bin und weil ich es gerne mache und weil ich einfach darin einen Sinn sehe, weil es mir auch etwas zurückgibt. Ja, nicht nur, dass ich etwas gebe, sondern in dem Moment, wo ich gebe, gibt es mir ja auch was zurück. Das ist auch diese Selbstwirksamkeit zu spüren. Und wenn ich da hinkomme, das ist einfach ein großes Glück, dann zu merken, ich tue es, weil ich es will und weil ich weiß, dass das Ergebnis eine Selbstwirksamkeit ist für mich und andere Menschen glücklich macht. Zum Beispiel.
Ja, dein Weg dahin war ja so ein bisschen der Einstieg Twitter, wenn ich das jetzt richtig zusammengefasst habe.
Das ist auch mein Lieblingskanal, ja.
Ja, das glaube ich. Ich mag das auch sehr gerne. Das ist sehr, sehr direkt und sehr schnell. Das finde ich sehr schön. Jetzt sind wir natürlich auch die digitale Provinz. Das heißt, der Provinz hängt ja immer so ein bisschen an, dass sie nicht digital ist und dass sie sich nicht für Twitter interessiert und das ist alles so ein bisschen an denen vorbeigeht, weil es gibt ja auch kein schnelles Internet, keine Ahnung. Wie ist denn dein Eindruck? Würdest du sagen, dass die Provinz auch digital sein kann oder vielleicht schon ist?
Ich glaube, sie ist es schon. Sie kann aber noch eine Schippe drauflegen. Also da ist noch viel Luft nach oben. Aber ich glaube sehr wohl, dass die Provinz schon digital ist. Also ich selbst lebe ja jetzt hier im südlichsten Teil von Bonn. Also wir sind hier wirklich ein Steinwurf von der Grenze zu Rheinland-Pfalz entfernt, wo ich hier lebe. Ich brauche auch wirklich nur ein paar Schritte zu laufen, dann bin ich unten am Rhein. Ein paar Schritte zu laufen, dann bin ich oben in den Feldern. Ein paar Schritte zu laufen, dann bin ich hier schon fast im Kottenforst, also im Wald und so weiter. Also das heißt, ich bin am Rodderberg, hier ist ein Naturschutzgebiet, wunderschön, wo ich über das ganze Rheindelta von oben schauen kann. Also ich bin hier auch sozusagen am südlichsten Stadtrand. Also es ist auch schon fast Provinz, ja, provinziell. Und
ich denke mal, dass, wie gesagt, viel Luft nach oben noch ist, aber dass sich die Menschen tatsächlich mittlerweile schon so weit und so gut damit auskennen, dass sie spüren, dass die digitalen Möglichkeiten wirklich eine Ergänzung und eine Erweiterung darstellen. Das heißt also nicht nur, ich kann schnell und vor allen Dingen niederschwellig mit anderen Menschen in Kontakt und in Verbindung kommen, sondern es gibt auch etwas, was eben diese Verbundenheit ausmacht, also Themen oder auch Problemstellungen oder was auch immer, gemeinsames Lernen, was digital von überall möglich ist. Und dazu kann ich noch mal auch eine kleine persönliche Geschichte erzählen. Ich bin jetzt Ende letzten Jahres, also September 2019, leider noch mal schwer erkrankt. Ich habe also eine Krebsdiagnose bekommen und hatte also auch Operationen und Bestrahlungen und bin also jetzt noch so ein bisschen in der Rekonvaleszenz für mich und arbeite trotzdem weiter, weil ich es kann und weil ich es will. Das heißt, die digitale Arbeitswelt, das agile Arbeiten in der digitalen oder virtuellen Arbeitswelt ermöglicht es mir, obwohl ich diesen Zustand, diese Erkrankung habe, teilhabe. Also ermöglicht mir, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein und sowohl für meinen eigenen Lebensunterhalt weiterhin zu sorgen, als auch meinen Anteil für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl zu geben. Ja, also nicht nur in Form von Steuern, sondern eben auch in Form von Engagement und Ehrenamt. Mhm. Und das ist etwas, was mich glücklich macht, dass ich mich nicht auf die Krankheit fokussieren muss oder vielleicht auch andere Menschen, die eine Behinderung haben, dass sie sich nicht darauf fokussieren müssen, sondern sie können teilhaben wie jeder andere durch diese Form der digitalen des digitalen Miteinanders, so will ich das mal nennen. Ja. Und da ist eben ganz viel möglich. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass die Provinz auch tatsächlich digital bleibt und zunehmend wird. Also, dass das einfach eine wundervolle Ergänzung ist.
Ja, du bist ja Spezialistin für digitales Ehrenamt, behaupte ich jetzt einfach mal. Es gibt ja besonders viele ehrenamtliche Vereine auch eben in den ländlichen Regionen. Da ist allerdings so ein bisschen der Sprung ins Digitale, ich sag mal, der stößt manchmal ein bisschen auf Abwehrhaltung, weil das können wir nicht oder das kennen wir nicht oder das funktioniert doch alles nicht. Was würdest du denn sagen, wie kann man da Überzeugungsarbeit leisten oder die Leute einfach motivieren, sich zu sagen, okay, weißt du was, wir machen das jetzt einfach?
Ja gut, also ich denke mal, miteinander sprechen ist oder kommunizieren ist das Erste. Mhm. Also ich denke mal, dass das auch eine Eigenverantwortlichkeit in den Organisationen ist, zu erkennen, was ist zeitgemäß und wie hat sich die Kommunikation auch verändert und eben wie viel macht der digitale Teil aus. Und ich glaube, manchmal lernen wir Menschen ja auch eher aus der Not heraus oder aus einem Druck oder aus einer Problemstellung heraus, lernen wir manchmal schneller, als wir es sonst tun, wenn wir in unserer Komfortzone, wie das manche so bezeichnen, sind. Das heißt, im Moment merken ja sicherlich viele Vereine und auch Organisationen durch den Wegfall von dieser physischen Treffen, dass ihnen im Grunde genommen ja nur die Möglichkeit über das Digitale bleibt, wirklich mit den Menschen in Verbindung und in Verbundenheit zu sein, sowohl mit den Klienten und Klientinnen als auch mit den Engagierten. Und ich denke mal, dass dieses Bewusstsein durch diese Notlage, ich will sie jetzt mal so nennen, was jetzt rund um das Coronavirus gerade passiert, dass diese Notlage das Verständnis klarer werden lässt, was vorher gefehlt hat. Und dass es tatsächlich so ist, es weiß niemand, ob wir in eine alte Normalität, wenn ich sie mal so nennen will, zurückkommen. Oder wie die Gegenwart oder Zukunft denn nun genau aussieht. Also wir sind ja im Moment auch in so einer Unsicherheit und in einer auch so eine Art es gibt diese VUCA-Welt, aber frag mich jetzt nicht genau, wie man das definiert. Das hat also auch was mit Vieldeutigkeit zu tun, auch mit Unsicherheit und Unbestimmbarkeit und so weiter. Also wir leben ja wirklich gerade auch in so einem VUCA-Moment. Ja, also Volatilität ist das, ist der spezielle Begriff dafür. Und wir leben in dieser unsicheren, unbestimmbaren Welt gerade durch das Virus. Und ich glaube, dass wir dadurch in die Lage kommen, zu verstehen, dass die digitale Ergänzung für uns als Menschen wichtig ist, dass wir das nutzen, um die Verbundenheit nicht zu verlieren. Also weil eben das Physische wegfällt.
Ja, auf jeden Fall. Das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Also einfach den Mut haben, auch mal ins Digitale zu gehen und digital zu kommunizieren. Denn natürlich bietet das einfach ein Vielfaches an Möglichkeiten. Und einfach mal machen, würde ich an der Stelle sagen, oder?
Genau, einfach mal machen. Und im Zweifel wirklich, dafür ist Helpdesk ja auch da, sich von uns beraten lassen, wie man das schnell umsetzen kann, indem man zum Beispiel auf der kostenlosen Helpdesk-Plattform, also Helpdesk hat auch eine eigene Engagement-Plattform, und sie macht eben maßgeschneiderte Plattformen für andere Organisationen auch, entwickelt sie und bietet sie an. Und indem sie uns ansprechen und wirklich mal schauen, was haben die denn gerade für ein Projekt, welche Engagierten, mit welchen Fähigkeiten, welchen Menschen brauchen sie dafür? Und tatsächlich mal verstehen, dass sie nicht darum bitten müssen, sondern dass sie etwas zu bieten haben. Und das ist also auch so ein Leitspruch von uns, dass wir sagen, nicht bitten, bieten. Ja, also bietet euch an mit eurem Projekt und sagt, wir bieten euch an, euch bei uns zu engagieren und dafür braucht ihr die und die Fähigkeiten oder das und das ist umzusetzen. Und dann vor allen Dingen, das ist ganz wichtig und auch eine sehr große Besonderheit, auch zu zeigen, was sie bereits machen. Das heißt also in so einem Projekt schon die mit hineinzunehmen, die etwas tun. Also wenn da schon einer da ist, der den Stand mit aufbaut, dann sollte der da drin Erwähnung finden. Also wenn das jetzt der Bernd ist oder die Ulla, dann sollten Bernd und Ulla da drin stehen in dem Projekt, dass sie schon Teil dieses Standaufbaus oder Standabbaus sind oder dass sie Teil derjenigen sind, die ein Storytelling machen oder eine Content-Erstellung oder die ein Video schneiden oder die dabei helfen, irgendwie einen kleinen Clip zu drehen oder sowas. Und dann sollten die darin zu finden sein und erkennbar sein, sodass ich mich auch gleich als Teil vom Ganzen fühlen kann. Ach, da ist ja schon wer, der das macht. Ja, dann mache ich das auch. Ich kann das doch auch. Das ist dieser Effekt, den wir bei Helpdesk nutzen. Wirklich zu spüren und erlebbar zu machen, dass jeder Engagierte und jeder, also dass alle Engagierten Teil vom Ganzen sind.
Ja, liebe alle, liebe HörerInnen, wenn ihr nicht spätestens jetzt Lust auf digitales Ehrenamt habt, dann weiß ich es auch nicht. Also ich glaube, schöner kann man es tatsächlich nicht zusammenfassen. Liebe Ute, wir nähern uns langsam dem Ende. Erstmal vielen, vielen Dank. Das war wirklich, wirklich toll. Drei Fragen habe ich noch für dich. Und zwar Nummer eins, was sind denn deine drei Lieblingstools im Alltag? Und ich wette, jetzt sagst du bestimmt Slack und Trello als eins und zwei.
Lieblingstools, ja, die Frage ist immer, was man so als Tools bezeichnet. Also ich würde sagen Slack und Slack.
Okay, Joker. Okay.
Ich bin gar nicht so der Trello-Mensch. Also ich liebe es eben auch zu kommunizieren und das kurz und knackig. Deswegen bin ich eben auch der absolute Twitter-Fan und ich bin ein großer Slack-Fan und Messenger-Fan insgesamt. Ich stelle mich aber grundsätzlich auch auf die Tools meiner KooperationspartnerInnen ein. Also das heißt, ich lasse mich da wirklich auf alles ein, was mir da so angeboten wird und versuche einfach und probiere mich aus. Für mich persönlich ist Slack wirklich ganz, ganz wichtig gerade, weil wir darüber verbunden bleiben. Also der Messenger-Dienst schafft erstmal die Möglichkeit, dass man tatsächlich wie in so einem Chat recht schnell und gut miteinander kommunizieren kann.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch direkt so unterschreiben. Ich nutze Slack auch sehr gerne und ich glaube, das hilft uns bei Korrektur nach oben unserer Agentur auch sehr bei der Teamarbeit. Zweite Frage wäre, und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was ist denn dein Lieblingsort oder welcher ist dein Lieblingsort?
Ja, jetzt könnte ich natürlich irgendeinen Standort nennen oder einen geografischen Ort. Das ist mir persönlich zu einfach und deshalb sage ich, mein Herz, in meinem Herzen ist alles, was ich brauche.
Das ist eine schöne Antwort.
Da bin ich ganz besonders gerne und da bewege ich mich auch nie heraus, sondern es ist immer Teil von allem, was ich mache, ist mit viel Liebe in meinem Herzen, aus meinem Herzen heraus.
Sehr schön. Das merkt man auch. Das muss ich jetzt auch einfach mal sagen. So. Genau.
Dankeschön.
Genau. Und dann noch eine Frage. Und zwar, wen würdest du denn gerne mal als Gast oder Gästin, ja, das Wort gibt es, ich habe es aus dem Duden, bei Digitale Provinz hören?
Ja, jetzt könnte ich natürlich ganz einfach sagen, den Georg Stäbner, den Gründer von Helptiers, weil ich glaube, dass der schon auch sehr viel zu erzählen hat. Er hat nämlich auch ein interessantes Leben und auch einen interessanten Lebensbruch in seiner Biografie. Das wäre sicherlich eine Idee. Die zweite Idee ist eine Sozialunternehmerin in Deutschland, die mich immer wieder fasziniert mit ihrer Power und ihrer Energie und ihrer einfach ihr Menschsein.
Ja.
Das ist die Sina Trinkwalder von Manomama, Urbandu und Bridgeback. Die hat also drei Unternehmen mittlerweile.
Wow.
Die also alle in dem sozialen Bereich unterwegs sind. Und ich finde sie einfach äußerst spannend, weil sie hat auch kurzerhand, das ist also ein Textilunternehmen, und sie hat ihre Näherin, als das also mit Corona anfing, sofort mit ihnen gemeinsam überlegt, was können wir tun, wie können wir hilfreich unterstützen. Und sie haben eben auch diese Textilschutzmasken oder, wie sagt man so schön, Mund-Nase-Gedöns. Da ist wieder das Gedöns, Mund-Nase-Gedöns genäht. Und weil man es ja nicht Mund-Nasenschutz oder Atemschutz oder sowas nennen darf, das ging ja auch durch die Lande. Also haben ganz schnell ihre Produktion entsprechend umgestellt und dann eben dieses Mund-Nasen-Gedöns genäht. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich finde, was einen guten Unternehmer ausmacht. Also nicht immer direkt nach dem Gewinn und Profit zu fragen, sondern tatsächlich nach dem Ergebnis. Also das Problem, was gelöst wird, das Gemeinwohl, was damit erzielt wird, und zu sagen, so, das ist jetzt unsere Kernkompetenz, unsere Fähigkeit und die bringen wir für die Gemeinschaft ein.
Schön.
Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr die wirklich mal für ein Interview gewinnen könnt. Aber die hat, ich glaube, ihr Tag hat 48 Stunden, so viel macht sie.
Das klingt gut.
Von daher, ich good luck und gutes Gelingen, dass ihr sie ans Horn bekommt.
Ja, danke. Liebe HörerInnen, das war's von uns für heute, beziehungsweise von mir. Liebe Ute, schön, dass du digital bei mir warst im Podcast. Dann macht's gut und bleibt vor allen Dingen gesund. Tschüss!
Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.